Deutschlandfunk, Büchermarkt. Gestern ist Mamsi gestorben. Dieser Tod kam nicht überraschend. Sie hat mich geformt wie niemand anderer. Sie hat mich verletzt, mich gepeinigt, mich verraten. Ich weiß nicht einmal, ob sie mich geliebt hat. Aber ich habe sie vergöttert und mich ihr zeitlebens ausgeliefert. Was und wo wäre ich ohne ihren Ehrgeiz?
Ja, diese bitteren Sätze, die schreibt der Theaterkritiker C. Bernd Sucher am 4. Oktober 2005 in seinem Tagebuch, einen Tag, nachdem seine Mutter Margot mit 80 Jahren gestorben ist. Suchers Mutter war Jüdin und sie wollte, muttertypisch, natürlich nur das Beste für ihren Sohn Bernd, aber der konnte es ihr leider nur selten recht machen. C. Bernd Sucher, das ist ein Name, den immer noch viele kennen. Denn Sucher hat bis 2005 als Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung 25 Jahre lang die Feuilleton-Debatten hierzulande maßgeblich mitbestimmt. Seit 1996 unterrichtet er außerdem als Professor an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film und er ist auch ein scharfzüngiger Literaturpapst. In seiner Bühnenshow Suchers Leidenschaften, da nimmt der gewitzte Kritiker schon länger prominente Schriftsteller aufs Korn. Immer geistreich, gern provokant und nie langweilig oder plump. So kennt man den Feuilleton-Dandy C. Bernd Sucher. Und nun hat er pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 6. Juli ein sehr persönliches Buch veröffentlicht, nämlich ein Buch über die schwierige Beziehung zu seiner jüdischen Mutter. Mamsi und ich, so heißt es. Und als erstes habe ich C. Bernd Sucher im Gespräch vor dieser Sendung gefragt, warum er eigentlich so lange gebraucht hat, um über seine Mutter zu schreiben.
Also es war immer klar, dass ich dieses Buch nicht schreiben würde, zu Lebzeit meiner Mutter. Das wäre nicht gegangen. Und dann merkte ich, dass es einen Grund gab, dass es so ewig gedauert hat. Auch jetzt beim Schreiben dieses Buches, das dauerte irgendwie etwas länger als ein Jahr und veränderte sich total. Also am Anfang habe ich so wenig wie möglich von mir verraten und merkte dann, dass das alles falsch ist, wenn man so viel nicht verrät, weil dann passt das nicht zueinander. Und am Ende ist es eben irgendwie eine Offenlegung all dieses Seins mit meiner Mutter.
Ihre Mutter, geboren am 9. Januar 1925, war Jüdin und eine Holocaust-Überlebende. Das ist sehr wichtig zu wissen. Und Ihre Mutter sprach ja kaum über ihre schrecklichen Erfahrungen im Konzentrationslager während ihres Lebens. Wann wurde Ihnen so das ganze Ausmaß bewusst, wie diese Holocaust-Erfahrung sich auch auf Ihren Erziehungsstil ausgeprägt hat?
Eigentlich richtig bewusst wurde mir das erst beim Schreiben dieses Buches. Ich wusste, dass meine Mutter sehr, sehr streng zu mir war und ich wusste, dass mein ganzer Ehrgeiz und all das irgendwie von ihr gefördert worden ist. Aber beim Aufschreiben merkte ich erst, mit welchen fürchterlichen Mitteln sie das getan hat. Ich nehme das überhaupt nicht übel, ich liebe sie immer noch. Das Buch ist ja auch eine Liebeserklärung an meine Mutter letztendlich. Aber da wurde es mir erst klar, was diese Shoah-Erfahrung bei meiner Mutter angerichtet hat und dass sie dies praktisch an mich weitergegeben hat. Die Idee dieses Buches ist ja immer, dass meine Mutter mich dorthin haben will, wo sie gestoppt worden ist. Also zu dem Zeitpunkt, als sie ins KZ kam, war sie 17 und in einem großbürgerlichen Haus aufgewachsen, mit Chauffeur zur Schule gefahren und all solche Dinge. Und sie wollte den Sohn, den sie irgendwann mal haben würde, der müsste mindestens so gut sein wie ihre Eltern und sie.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Ihre Mutter hatte sich sozusagen in den Kopf gesetzt bei ihrer Geburt, dass Sie nochmal das Leben führen sollten, das ihr verwehrt geblieben ist, als Jüdin, die ins KZ verschleppt wurde. Und Sie benennen das so wie bei Monopoly-Spielen, als wenn sie mit ihrem Sohn nochmal zurück auf Los gesetzt wird. Mhm. Heißt das, sie hat wirklich ihre ungelebten Wünsche, ihr ungelebtes Leben in sie hineinprojiziert als ihren Sohn?
Sie wollte die Ziele, die sie nicht hat erreichen können, weil sie auch nicht den falschen Mann, aber sie hat sich in einen Mann verguckt, der ihr intellektuell unterlegen war. Sie wollte die Ziele, die sie mit diesem Mann nicht erreichen konnte, mit mir erreichen. Also ich sollte sozusagen stellvertretend für sie in der Welt eine Position einnehmen, die sie nicht mehr einnehmen konnte. Das ist zurück auf Los. Also fang an und mach. Die Vorgabe in meinem Leben war immer höher, besser, mehr. Das ist natürlich auch ein jüdisches Problem, weil klar, wie können Juden oder Minderheiten in einer Gesellschaft, machen wir es so, reüssieren, doch dann eigentlich nur über ihren Intellekt, über ihren Charme. Ja, das ist es eigentlich schon. Und das hat sie ihm gefördert. Sie hat gesagt, du musst der Klügste werden. Das ist mir vielleicht nicht gelungen, aber ich bin nicht ganz doof geworden. Also das habe ich ihr zu verdanken.
Sie schreiben ja, Ihre Erziehung glich eigentlich eher einer Dressur. Scheitern war bei meiner Mutter nicht vorgesehen. Bekam ich in der Schule einen Einser, durfte ich mir ein Schnitzel wünschen oder ein Eins. Bei einem Dreier schämte sie sich und jammerte, dass sie nicht glauben könnte, so ein unbegabtes Kind in die Welt gesetzt zu haben. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, fand ich das wirklich hart und ziemlich erschütternd. Warum spielte Ihr Vater, Heinz Sucher, eigentlich keine so große Rolle bei Ihrer Erziehung?
Ich sagte ja schon, dass mein Vater intellektuell meiner Mutter unterlegen war. Mein Vater sah auch meinen Lebensweg nicht argwöhnisch, aber doch, er verstand es nicht, wieso so ein Junge praktisch nur noch für die Schule schuftet und Musik macht und ins Theater geht und so. Das war alles nicht sein Ding. Er spielte bei meiner Erziehung wirklich keine Rolle. Sei denn, dass er immer wieder sagte, pass mal auf, du bist ein verweichlichter Junge oder so. Und er spielte dann eine Rolle, als ich mein Coming-out hatte. Das war ganz schrecklich, da war er zur Stelle sozusagen, hat sich aber, und das finde ich ganz toll von meinem Vater, er hat sich kurz vor seinem Tod für sein Tun entschuldigt, weil Sie müssen wissen, Sie haben es ja auch gelesen, dass wenn ich mit einer 5 nach Hause kam, dann bat meine Mutter meinen Vater, mich mit einer Lederpeitsche, die 7 Riemen hatte, zu schlagen. Ja. Und sie guckte zu. Und das wollte ich natürlich auch erzählen. Was passierte da im KZ? Sie ist ja so geschlagen worden. Sie hat es 1000 Mal gesehen, wie andere geschlagen wurde. Warum muss sie jetzt auch noch zugucken, auf Wunsch von sich selber, wie ihr Sohn geschlagen wird?
Ihre Mutter hat nur ganz knapp den Holocaust im KZ Belzec überlebt. Und zwar dank einer jungen Polin. Die hat sich dann auch später nochmal bei ihrer Mutter gemeldet, 1986. Und Sie selbst haben diese Polin, die Ihre Mutter aus dem KZ gerettet hat, ja auch nochmal besucht, 1988. Was hat dieser Besuch mit Ihnen gemacht?
Das war eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben. Und ich glaube, ich habe selten so viel geweint wie bei dieser Begegnung mit dieser Frau, weil sie konnte ein bisschen Deutsch. Wie auch immer, ich traf sie dort und sie nahm mich in den Arm und sagte, du bist mein Sohn, denn ohne mich gäb's dich nicht. Und dann verbrachten wir bei Tee weinend eine halbe Stunde. So, es war mir immer klar, ohne diese Frau gäbe es mich nicht. Wir beide würden jetzt gerade nicht miteinander reden. Alles wäre anders gekommen.
Sie schreiben, dieser ständige Tadel Ihrer Mutter, der war Ihr emotionaler, Ihr intellektueller Motor. Gleichzeitig diese Härte Ihrer Mutter, diese wirklich, ich würde sagen, preußische Strenge, die sie ja entwickelt hat. War das nicht auch ein Gift für Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter? Also Sie schreiben ja auch, es gab eigentlich nie Körperkontakt richtig, wenig Zärtlichkeit. Ja, ist das nicht auch ein wahnsinniger Mangel, habe ich mich gefragt.
Natürlich war das ein Mangel. Also ich erinnere mich wirklich nicht, dass sie mich irgendwie geherzt und geküsst hat, sondern sie hat gesagt, mach, ich durfte ja auch nie krank sein. Aber diese Erfahrung, KZ, hat sie übertragen auf mich sozusagen. Und darunter litt natürlich auch mein Vater, denn da gab es ja auch keine Nähe. Die haben irgendwie 2 Kinder gezeugt, aber das war es dann auch. Also ich versuchte meine Mutter immer für mich in Schutz zu nehmen und zu erklären, okay, die kann ja gar nicht anders, weil sie hat mit 17, 18, 19 Dinge erlebt, die es unmöglich machen, Nähe beglückend zu empfinden.
Also das ist mir aufgefallen, dass sie sehr in Schutz nehmen, obwohl sie eigentlich sehr hart zu ihnen ist. Und sie schreiben ja auch, sie hat sie verletzt, sie hat sie gepeinigt, sie hat sie nicht zuletzt verraten, gerade bei ihrem Coming-out mit der Homosexualität, wo sie ihnen eigentlich versprochen hat, sie erzählt diese erste Liebeserfahrung nicht. Da schickt sie nachher ihren Vater in ihr Zimmer und sie bekommen wieder eine Tracht Prügel. Warum haben sie sich nicht stärker als Kind, Jugendlicher und dann eben auch als junger Mann gegen diese Mutter aufgelehnt? Was war so die Hemmung dabei?
Die Hemmung war, kann ich eine Frau, die so zutiefst verletzt worden ist, weiter verletzen? Oder nochmal was draufsetzen? Also ich habe mich immer gestoppt, was zu machen, weil ich dachte, Schlimmeres, als sie erlebt hat, kann man nicht erleben. Also wozu muss ich, der ja letztendlich doch sehr glücklich aufgewachsen ist, wieso kann ich mir rausnehmen, diese Frau jetzt nochmal zu demütigen?
Weil sie das KZ überlebt hat, weil sie quasi die Hölle schon überlebt hat.
Sie hatte die Hölle. Und warum soll jetzt dieser Sohn, von dem sie ja nichts weiter verlangt, viel verlangt, aber trotzdem, sie verlangt, pass mal auf, du musst mir zeigen, dass du mindestens so toll bist, wie ich es war oder hätte werden können. Warum musste ich der jetzt noch sagen, pass mal auf, ich pfeife drauf? Nein, ich wollte diese Zielvorgabe, die sie gegeben hatte, die wollte ich erreichen, ja.
Sie waren eigentlich ein exzellenter Schüler. Sie haben ein exzellentes Studium gemacht. Und dann haben Sie einen ganz großen Karriereschritt gemacht, indem Sie ja 1980 auch diese Redakteursstelle bei der Süddeutschen Zeitung erhalten haben und dann 25 Jahre lang ein einflussreicher Theaterkritiker in Deutschland geworden sind. Trotzdem reichte das Ihrer Mutter alles nie so ganz. Wäre sie überhaupt irgendwann zufrieden gewesen mit Ihnen?
Nein, das kann ich. Ich habe im letzten Jahr 4 Bücher bei Drömer geschrieben. Suchers Welt, so meine Favorites bei Film, Theater und so. Und die Verlegerin sagte bei der Buchpräsentation, Wahnsinn, dass der 4 Bücher in einem Jahr schreibt. Und dann antwortete ich, meine Mutter im Himmel wird jetzt rumtanzen und sagen, wieso nicht 5?
Einen Aspekt würde ich gern noch erwähnen in diesem Buch, weil ungewöhnlich in Ihrer Familie ist ja auch dieses generationsübergreifende Nebeneinander von 2 verschiedenen Religionen. Also Ihr Großvater war Protestant, hat eine Jüdin geheiratet, Ihre Mutter war also streng genommen, schrecklicher Ausspruch, Halbjüdin. Und sie hat dann wieder einen Protestanten geheiratet. Und es gab in dieser Familie ja ständig dieses Nebeneinander zwischen protestantischem, christlichen Glauben und jüdischem Glauben. Wie verwirrend war das für Sie als Kind und Heranwachsender?
Ich wusste ja dann, dass meine Mutter Jüdin ist. Ich wusste, dass ich qua Geburt Jude bin. Und ich kriegte raus, dass mein Großvater darauf bestanden hat, dass die Kinder, die meine Mutter gebären würde, auf keinen Fall jüdisch erzogen werden.
Der protestantische.
Der protestantische. Und das führte eben dazu, dass ich, der ohnehin schon Ausgeschlossene, sagen wir mal so, mit meinem schulischen Dasein und dieses, ich will besser, besser, besser werden, jetzt auch noch entdeckte, du bist ja auch Jude. Das war jetzt praktisch nochmal eine Verdopplung des Ausgegrenztseins.
War diese Hinwendung zum Judentum, das Ihre Mutter ja verschwiegen hat oder so heimlich gelebt hat, war das vielleicht auch schon so der erste Schritt einer Befreiung von Ihrer Mutter?
Das war sicher ein Anfang einer Revolte, ja. Ich wusste, meine Mutter wurde wahrscheinlich gezwungen, ihre Kinder protestantisch zu erziehen. Schauen Sie, sie hat dieses KZ überlebt, geht zurück nach Deutschland, heiratet einen Protestanten, dessen Vater Kirchenrat ist und dem Nationalsozialismus zumindest nicht fernstand. Also das waren ja alles Tabubrüche, wenn Sie so wollen. Und natürlich schämte sie sich für ihr Tun. Und die einzige Erklärung, die sie für sich wahrscheinlich hatte, war, sie liebte diesen Mann. Aber letztendlich war es, sie schämte sich. Sie schämte sich für das, was sie getan hat. Sie schämte sich wahrscheinlich auch für die Wahl des Mannes.
Das sagt der Theaterkritiker C. Bernd Sucher über sein Mutterbuch Mamsi und ich. Ein anrührendes und mutiges Buch darüber, wie Traumata über die Generationen weitervererbt werden. Erschienen ist es im Münchner Pieper Verlag, 256 Seiten, 20 €.